Liebe Geschwister, ich bitte euch, eure Bibel im Buch des Propheten Hosea aufzuschlagen. Buch des Propheten Hosea, Kapitel 11. Wir wollen die Verse 8 und 9 lesen. Hosea kommt nach dem Buch Daniel, der erste der kleinen Propheten. Hosea, Kapitel 11, die Verse 8 und 9. Dankeschön. Wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deine Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen. Soweit das Wort Gottes. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr unser Gott, dass du ein Gott der Liebe bist, der diese Liebe darin bewiesen hat, dass er seinen Sohn für Sünder in die Welt gesandt hat. Als die Zeit erfüllt wurde nach deinem Versprechen, hast du Jesus geschickt. Und er ist unser Retter, unser Erlöser. Und wir freuen uns darüber. Jetzt sehen wir auch, wenn Weihnachten näher kommt, auch immer wieder, wie dieses Wort sich erfüllt hat, dass du in unsere Mitte gekommen bist, dass du einer von uns warst, dass du unsere Menschlichkeit auch gekannt hast, aber dass du als Gott auch triumphiert hast, indem du die Sünde ein für alle Mal besiegt hast. Wir danken dir für diese wunderbare Rettung und wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Freude, dass er bald wiederkommt und uns mit ihm holt, uns abholt in sein ewiges Reich. Dir sei Preis und Ehre dafür. Amen. Amen. Die Liebe siegt. Auf Englisch Love Wins. Das ist der Titel eines im Jahr 2011 erschienenen Buch von dem ehemaligen amerikanischen Pastor Rob Bell. Vielleicht von den meisten von euch unbekannt. In diesem Buch stellt Rob Bell eine provokante Frage. Kann ein Gott der Liebe Menschen für alle Ewigkeit in die Hölle schicken? Rob Bell hinterfragt den Glauben, dass es nur eine relativ kleine Anzahl von Menschen gibt, die erlöst werden, während die große Mehrheit der Menschen in die Hölle kommt. Und deshalb ist für ihn das Evangelium keine Botschaft, die Angst und Drohung verbreiten soll, sondern eher Liebe und Hoffnung. Mit anderen Worten, für Rob Bell ist Gott, der Herr, kein zorniger Gott, sondern ein Gott der Liebe. Und er will, dass am Ende alle Menschen ins Paradies kommen. Ja, der Text, den wir gerade gelesen haben, ein Text aus dem Buch des Propheten Hosea, den wir gerade gelesen haben, scheint ihm auf den ersten Blick Recht zu geben. Gott bekräftigt, dass er mit seinem Volk nicht nach der Glut seines Zornes handeln will, nicht nach seiner Gerechtigkeit, wie seine Gerechtigkeit es auch für erforderlich machen würde, sondern mit großem Mitleid. Und die Tatsache, dass in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, von Gottes Volk die Rede ist, zeigt jedoch, dass seine Barmherzigkeit nur für diejenigen gilt, die zu ihm gehören. Gott ist nicht ein Gott, der gleich handelt mit allen Menschen. Hier ist die Rede von seinem Volk, von seinen Erlösten. Und das bedeutet deshalb nicht, dass Gott keinen Zorn gegenüber denen empfindet, die seine Autorität verwerfen, die sich gegen ihn auflehnen. Erstaunlich ist in diesen Versen, dass Gott sein Herz öffnet dermaßen. Es ist etwas wunderbar hier, was wir lesen. Er offenbart seine tiefsten Gefühle. Er lässt uns an den Konflikten teilhaben, die ihm im Innersten bewegen. Und beim Lesen dieses Textes entsteht der Eindruck, dass Gott, der im Prinzip allwissend ist, der, das zumindest glauben wir, einen ewigen festgelegten Plan, einen Ratschluss hat, hier völlig unentschlossen über das Schicksal seines Volkes ist. Einerseits ist er wegen der Sünde seines Volkes zornig und bereit, Israel endgültig zu vernichten. Andererseits empfindet er Mitgefühl und er möchte die Israeliten noch doch verschonen. Und schließlich bekräftigt Gott, dass seine positive Gefühle überwiegen und er sein Volk nicht vernichten wird. Viele werden angenehm überrascht sein, dass es in der Bibel steht, dass Gott menschliche Emotionen, menschliche Gefühle zu haben scheint und trotz seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit voller Barmherzigkeit und Mitgefühl ist. Erstaunlich ist zum Beispiel der Vers 4 in diesem Kapitel 11, Hosea 11, Vers 4. Die Rede ist von dem Volk Gottes, von Israel, hier durch Ephraim personifiziert. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf dem Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Gott wird hier als eine Mutter vorgestellt, die sich um ihren Säugling kümmert, die viel Liebe zeigt. Diese Ausdrucksweise wirft jedoch ein ernsthaftes theologisches Problem auf. Denn wir wissen, dass einer der Attribute Gottes seine Unwandelbarkeit ist. Unwandelbarkeit, das bedeutet, dass Gott immer gleich bleibt. Gott ändert sich nicht. Wir lesen im Jakobusbrief, dass es in Gott keine Veränderung gibt, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und auch im Buch des Propheten Malachi, das ist das letzte Buch des Alten Testaments, Kapitel 3, Vers 6, sagt Gott, ich verändere mich nicht und deshalb seid ihr Kinder Israel nicht zugrunde gegangen. Eine interessante Aussage hier. Das Volk Israel wurde nicht vernichtet, weil Gott sich nicht ändert, weil er treu zu seinen Zusagen ist. Eine weitere Eigenschaft, die sich aus der Unveränderlichkeit Gottes oder Unwandelbarkeit Gottes ergibt, ist seine Impassibilität. Impassibilität, das Wort stammt aus dem lateinischen Passio. Ihr kennt den Film vielleicht, die Passion Christi. Das heißt auf Latein, Passio heißt Leiden. Heute hat es die Bedeutung von Leidenschaft. Ich habe eine Passion, ich habe eine Leidenschaft, aber ursprünglich heißt es Leiden. Deshalb die Passion Christi. Gott kennt Leiden nicht. Gott ist impassibel. Und das drückt aus, dass Gott absolut keine äußerlichen Einflüssen unterworfen ist. Es gibt nichts das außerhalb von Gott, was ihn beeinflussen kann, dass er sich verändert in seiner Einstellung. Seine Wege sind von Ewigkeit her vorher bestimmt. Sollte Gott sich verändern, würde dies bedeuten, dass er etwas gewinnen oder verlieren würde. Ja, wenn wir uns verändern, heißt es, wir haben etwas dazu gewonnen, dazu erkannt. Oder es ist im Negativen, wir haben irgendwas verloren. Ich habe meine Hoffnung verloren. Ich habe mich verändert. Das passiert bei Gott nicht. Gott ändert sich nicht. Er gewinnt nichts und er verliert auch nichts. Gefühle wie Zorn oder Mitgefühl sind Emotionen, die bei uns Menschen immer eine Veränderung unserer Haltung bewirken. Wenn dies der Fall wäre, wie lassen sich dann solche Gefühle bei Gott erklären, der unveränderlich ist? Ich hoffe, ihr seht hier den offensichtlichen Widerspruch. Gott scheint hier Emotionen zu haben, scheint seine Meinung zu revidieren, zu ändern, obwohl wir wissen, dass Gott sich doch nicht ändert. Betrachten wir daher in dieser Botschaft, wie die Bibel begründet, dass Gott sowohl Zorn als auch zugleich Erbarmen empfinden kann. Die Bibel lernt, Gott ist ein zorniger Gott, aber gleichzeitig ist er ein Gott der Liebe. Wie kann das möglich sein zugleich? Wie definiert die Bibel die Liebe Gottes? Was ist die Liebe Gottes? Wenn wir viele reden von der Liebe Gottes, aber was ist diese Liebe Gottes? Fangen wir an jetzt mit der Barmherzigkeit an. Gottes Erbarmen entspringt seiner Liebe. Liebe ist eine der wichtigen Eigenschaften Gottes neben seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wie kann man am besten die Liebe Gottes definieren? Die Liebe ist eng mit dem Wesen Gottes verbunden. Das ist ein Merkmal seines Wesens, seiner Natur. Liebe ist ein Teil, ist kein Teil von Gottes Charakter. Gott liebt, weil er Liebe ist. Es ist kein Teil und neben anderen Dingen. Gott ist Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Wenn wir an die Liebe denken, könnten wir sagen, denken wir an Gott. Er ist der perfekte, der vollkommene Ausdruck der Liebe. Und diese Liebe manifestiert sich in erstaunlicher Güte, unerschütterlicher Treue und Geduld gegenüber den Menschen, die er erschaffen hat. Das ist, was Liebe bedeutet. Treue, Geduld, Güte. Die Liebe, die Gott auch nach dem Sündenfall für seine Geschöpfe empfindet, es hat sich nicht geändert. Ja? Ihr merkt, nach dem Sündenfall liebt Gott die Menschen genauso, wie er sie vorher geliebt hat. Diese Liebe bedeutet, dass er nicht ihre Vernichtung wünscht, sondern dass sie sich vom Bösen abwenden, zu ihm zurückkehren und das tun, was ihm gefällt. Das ist, was Gottes Liebe bedeutet, wenn es um Menschen geht, die sich von ihm abgewandt haben. Wir lesen bekannten Vers in Hesekiel, Kapitel 18, Vers 23, wird auch wiederholt. Habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wir sehen hier, Gott hat kein Gefallen, zornig zu sein und die Menschen zu vernichten, die Sünder sind. Die Barmherzigkeit Gottes ist also eine Folge seiner Liebe, eine Konsequenz seines liebevollen Wesens. Und in der Bibel wird an vielen Stellen betont, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der nicht schnell zum Zorn neigt. Wenn Gott sich Mose am Berg Sinai offenbart, ruft er, so präsentiert sich auch Gott hier, Mose, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6. Wenn wir an die Liebe Gottes denken, ist es wichtig, zwei Formen der Liebe Gottes zu unterscheiden. Zwei Arten der Liebe Gottes. Einerseits die Liebe, die Gott für die ganze Schöpfung empfindet und die seiner vollkommenen Güten entspricht. Weil Gott ein Gott der Liebe ist, liebt er seine ganze Schöpfung. Menschen und Tiere inklusiv, das sehen wir auch im Buch Jona. Und andererseits die besondere Liebe, die spezielle Liebe, die er in seiner Gnade denen vorbehält, die er auserwählt und erlöst hat. Es ist extrem wichtig, dass wir zwischen diesen beiden Lieben unterscheiden. Allgemeine Liebe Gottes zu aller Menschheit und spezielle Liebe zu allen Menschen. Ich liebe euch alle, aber ich habe eine spezielle Liebe für meine Frau, weil sie meine Frau ist. Und so ist es bei Gott. Gott liebt alle Menschen, aber er hat eine spezielle Liebe für die Menschen, zu denen er gnädig ist, die er erlöst hat. Über die erste Form der Liebe sagt der Psalm 145, Verse 8 und 9, ein bekannter Vers: Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Oder in Matthäus Kapitel 5, Vers 45, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Hätte Gott diese Liebe nicht, würde er sofort unterscheiden, die Bösen vernichten und die Guten belohnen. Bereits im Alten Testament wird aber auch deutlich, dass Gott eine besondere Liebe hat für das Volk Israel, das er in seine Gnade auserwählt hat. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Gott spricht zu Israel und sagt: Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn. Heiliges bedeutet hier ein ausgesondertes Volk, ein Volk, das ich mir speziell erworben habe für mich. Ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker. Also Israel ist nicht ein großes Volk, auch heute nicht. Hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern, da haben wir die Erklärung, warum Gott dieses Volk liebt, weil der Herr euch liebte. Ist das eine Erklärung? Nicht wirklich. Weil der Herr euch geliebt hat und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Ein Eid an Abraham, Jakob und Isaak, die er auch auserwählt hat. Nicht, weil sie besondere Menschen waren, sondern einfach aus Gnade. Und im Buch des Propheten Hosea, wir haben leider nicht viel Zeit, um uns auch mit der Botschaft dieses Buches zu beschäftigen. Aber das ist ein sehr interessantes Buch, wo die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel mit der Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe verglichen wird. Es gibt eine Parallele. Gott hat einen unzerstörbaren Bund mit Israel geschlossen und weil er unwandelbar ist, treu, erfüllt er seine Verpflichtungen ihm gegenüber unerschütterlich. Gott ändert sich nicht. Er verspricht etwas, er hält sein Wort. Gott ist in seiner Beziehung zu seinem Volk unwandelbar. Er hält sein Wort, er betrügt das Volk nicht. Er handelt immer nach seinen Verheißungen, lesen wir. Das Gleiche gilt jedoch nicht für sein Volk, das sich wie eine untreue Frau verhält. In dem Buch wird der Prophet Hosea aufgefordert, eine Prostituierte zu heiraten. Das ist ein Bild für diese Beziehung, diese zerstörte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ist. Und die Handlung, das Verhalten des Volkes Israel gegenüber Gott wird mit einem geistlichen Ehebruch verglichen. weil das Volk sich fremden Götzen zuwendet und ständig gegen den einst auf dem Berg Sinai geschlossenen Bund verstößt. Und das ist dieses böse Verhalten des Volkes, das erklärt auch, warum Gott zürnt. Warum wir lesen, was wir gelesen haben. Soll ich dich zerstören, Ephraim? Soll ich dich wie die Völker behandeln, die ich in der Vergangenheit zerstört habe? Diese Städte, die hier erwähnt werden, sind die Städte, die gleichzeitig mit Sodom und Gomorra zerstört worden sind. Lesen Hosea Kapitel 2, Vers 4 zum Beispiel. Gott spricht dem Volk und Israel wird mit der Mutter dieses Volkes verglichen. Weist eure Mutter zurecht, weist sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, wenn sie sich so verhält. Das führt uns jetzt zu der Frage, wie Gott zornig sein kann und was bedeutet sein Zorn? Wo spricht die Bibel davon, dass Gott zornig ist? Ja, bei uns Menschen ist Zorn, auch wenn er manchmal gerechtfertigt ist, das ist aber sehr selten, dass Zorn gerechtfertigt ist. Es ist oft deshalb eine übertriebene Reaktion, die wir im Nachhinein oft bereuen. Wie oft haben wir uns aufgeregt, hier wurden wir zornig und hinterher denken wir darüber nach und sagen, ah ja, das war nicht so angemessen, das ist etwas, was ich bereue. Und deshalb, weil bei uns Menschen Zorn oft unangemessen ist, lehrt Jakobus, der Bruder des Herrn, in seinem Brief Folgendes: Jeder Mensch soll langsam zum Zorn sein, denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn du zornig wirst, handelst du nicht nach der Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert. Wie ist es jetzt in Bezug auf Gott? Ich habe angedeutet, dass eine Veränderung bei Gott wie etwa ein Ausbruch von Zorn seine Vollkommenheit beeinträchtigen würde und deshalb nicht möglich ist. Sein Zorn muss also etwas Gerechtes sein, immer gerechtfertigt, das seinem vollkommenen Wesen entspricht und nicht etwas, was er dann bereuen kann. Wenn Gott unveränderlich ist, dann ist Zorn bei ihm keine Emotion, die in ihm hochkommt, wie bei uns Menschen, wenn er verärgert ist, sondern eine heilige Reaktion, die sein gerechtes Urteil angesichts des Bösen nach sich zieht. Die Haltung Gottes gegenüber der Sünde ist genau gleich. Das heißt, Gott, wenn er Sünde sieht, ist immer zornig. Man kann sagen, dass dieser Zorn bei Gott, wenn es um die Sünde geht, beständig ist. Gott hat keine Schwankung. Er wird nicht einfach zornig und beruhigt sich. Er ist ständig gegen die Sünde zornig. Genauso wie er ständig ein liebevoller Gott ist, der wirklich voller Güte und Barmherzigkeit ist. Die Bibel lehrt, dass Gott, weil er vollkommen heilig ist, das Böse verabscheut und keine Ungerechtigkeit dulden kann. Ich lese zwei Vers aus dem Alten Testament. Zunächst im Buch des Propheten Habakkuk, Kapitel 1, Vers 13. Habakkuk sagt, deine Augen, Herr, sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Und dann im Psalm 5, Vers 5. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen, Herr. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Gott ist heilig. Und auch gerecht, weshalb Zorn bei ihm etwas ist, das unweigerlich sein Gericht nach sich zieht. Gott kann nicht zornig sein und kein Gericht üben. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit sind zwei Charakterzüge seiner Person. Wir lesen zum Beispiel am Anfang vom Buch Nahum: Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Wir sehen diese Beständigkeit des Zornes Gottes. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist aber langsam zum Zorn, von großer Kraft, und er lässt gewiss nicht ungestraft. Gott ist nicht etwas, was ist nicht jemand, der droht und dass es ohne Konsequenzen bleibt. Gott bringt, führt Gericht über die Menschen, die ihn erzürnen. Der einzige Weg, um zu verhindern, dass Gottes Urteil über die Sünder vollstreckt wird, ist das, was die Bibel Sühne bezeichnet. Ein gutes Beispiel für Sühne ist das, was nach der Rebellion Korach geschah im Alten Testament. Ihr kennt vielleicht die Geschichte Korach, eine Rebellion gegen Mose und Aaron, wo einige gesagt haben, es geht nicht, dass ihr die Größten seid, die Chefs hier, wir wollen alle auch Chefs sein. Und Gott hat diese Rebellion auch sehr, sehr, sehr bestraft. Weil das Volk Mose vorwarf, das Volk Gottes zu töten. Wir lesen in 4. Mose 17, die Verse 11 bis 13. Mose sprach zu Aaron: Nimm die Räucherpfanne und tu Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf. Geh schnell zu der Gemeinde und erwirte Sühnung für sie. Das Volk rebelliert gegen Gott und Gott will das Volk vernichten. Und Mose erkennt das und er sagt, da muss Sühnung sofort gemacht werden, sonst wird der Zorn Gottes nicht einfach gestoppt. Er wird das ganze Volk vernichten. Und hier, was genommen wird, ist Feuer aus dem Altar, aber wo ein Opfer auch, wie gesagt, geopfert wurde. Da nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hat, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen. Und er legte das Räucherwerk darauf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen. Und da wurde die Plage gewehrt, weil Sühnung erwirkt wurde, hat Gott sein Gericht einfach so gestoppt. Das ist, was Sühnung bedeutet. Wir haben gesehen, dass die Sühne oder die Sühnung eine unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass sich der gerechte Zorn Gottes nicht über die Sünder ergießt. Und tatsächlich verhindert die Sühne nicht, dass der Zorn Gottes zum Ausdruck kommt, sondern was sie tut, ist, sie lenkt diesen Zorn auf ein unschuldiges Opfer, das nicht mit der Sünde zu tun hat, die diesen Zorn hervorgerufen hat. Es ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Sühne verhindert nicht, dass der Zorn Gottes zum Ausdruck kommt. Sie lenkt diesen Zorn auf ein unschuldiges Opfer. Und dieses Opfer kann ein Tier sein, was anderes sein, hat mit der Sünde desjenigen nicht zu tun hat, der auch diesen Zorn hervorgebracht hat bei Gott. Laut dem Brief an die Hebräer ist es offensichtlich, dass Tieropfer aus rein rechtlicher Sicht nicht ausreichend sind, um die Sünden der Menschen zu reinigen. Ja, der Autor des Hebräerbriefs sagt, es wurde im Alten Testament sehr viele Opfer von Tieren gebracht, aber sie waren nicht ausreichend, um die Sünde wirklich zu tilgen. In Wirklichkeit wäre ein Opfer erforderlich, dessen Wert so groß ist, dass es für alle ausreicht, die vom Gericht Gottes betroffen sind. Und dieser zu zahlende Preis ist nichts Geringeres als das Leben des Sohnes Gottes selbst. Der Tod des Sohnes Gottes hat einzig und allein den diesen Wert, der da gefordert wird, auch um die Sünde der Menschen zu sühnen. Und dazu, um diesem Sohn seine Liebe zu opfern, musste Gott die Menschen so sehr lieben, dass er bereit war, diesen geliebten Sohn für sie zu opfern. Und das ist dieser wunderbare Vers, den wir im Johannesevangelium sehen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wir sehen hier, wie Zorn Gottes, sein Gericht und seine Liebe auch sehr miteinander verbunden sind. So ist das Kreuz, wo Jesus sein Leben für die Menschen gegeben hat, der Ort, an dem sich der Zorn und die Liebe Gottes begegnen. Wir lesen im Psalm 85, Vers 11, dass Gnade und Wahrheit einander begegnet sind. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ein sehr, sehr schöner Vers. Gerechtigkeit und Frieden haben sich am Kreuz von Golgatha geküsst. Gott richtet seinen ganzen Zorn gegen seinen Sohn, damit dieser Sohn, dieser Zorn uns nicht trifft. Und damit zeigt er seine ganze Liebe zu seinen Kindern, zu seinem Volk. Denn wir gehören auch, wie das Volk Israels damals, zu diesem neuen Volk Gottes. Und dies erklärt, warum einige Verse behaupten, dass Gott seinen Zorn aufgeben und seine Gnade zeigen kann, während er gleichzeitig gerecht bleibt. Das ist auch ein Dilemma. Wie kann Gott gerecht bleiben, den Sünder strafen, ohne auf seine Liebe zu verzichten? Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Warum? Weil ein Opfer gebracht wurde, weil Sühne erwirkt wurde. Joel, Kapitel 2, Vers 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Werden die Menschen aufgerufen, zu Gott zurückzukehren, ihre Sünden zu bekennen und seine Gnade zu erfahren. Denn dieser Gott, er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. So interessant hier, sieht so aus, als Gott reuen würde, aber wir haben gesehen, Gott ist unveränderlich. Das, hier wird nur gemeint, dass Gott die Menschen nicht bestraft, gerade weil dieses Opfer Jesu Christi gebracht wurde. Es ist auch möglich, dass er auch gnädig sein kann. Es ist also nicht so, dass Gott seine Gerechtigkeit zugunsten seiner Gnade aufgeben muss. Ja? Gott verzichtet nicht auf seine Gerechtigkeit und sage, meine Gnade ist viel größer, deshalb kann ich nicht gerecht sein. Gott bleibt gerecht, indem er auch trotzdem seine Gnade zeigt. Und die einzige Erklärung, um diese zwei Dinge zu vereinbaren, ist, dass Gott dem bußfertigen Sünder Barmherzigkeit erweisen kann, weil Gerechtigkeit ein für alle Mal hergestellt wurde. Wir lesen in Micha Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Da staunt auch der Prophet. Wer ist dein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob treu erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Das ist interessant. Das ist im Hinblick auf die Zukunft gemeint. Ja? Also Abraham noch nicht Gnade bekommen hätte. Und das kann sich nur in diesem Kontext der damaligen Zeit auf etwas, was noch kommen soll, beziehen. Und wir wissen heute, was dieses Ereignis ist. Der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz von Golgatha. Und nachdem Israel seine Schuld bekannt hat, verspricht Gott in Hosea 14, Vers 5, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Wir Gläubigen sind die Empfänger dieser Gnade, ebenso wie diejenigen, die im alten Bund ihre Hoffnung gesetzt haben und durch ihren Glauben für gerecht erklärt wurden. Jetzt müssen wir uns auch Gedanken über die Zukunft machen. Wir, also nachdem wir erfahren haben, dass Jesus auch die Sünde am Golgatha auch gesühnt hat. Wie wird es sein mit dem jüngsten Gericht? Wird Gott noch die Menschen richten? Was wird passieren mit denen, die er erlöst hat? Da Gott am Kreuz sowohl seinen Wunsch nach Gerechtigkeit erfüllt und als auch seine ganze Liebe zu den Sündern bewiesen hat, haben Menschen, die dieses Sühneopfer ablehnen, keine Entschuldigung mehr. Ihnen bleibt kein Weg mehr, dem gerechten Zorn Gottes zu entgehen. Das ist wichtig. Wer heute dieses Angebot der Liebe Gottes ablehnt, hat keine Möglichkeit mehr, auch Gnade zu bekommen. Das ist das einzige Angebot, das Gott den Menschen macht. Und Paulus lehrt im Römerbrief, dass die Gottlosen aufgrund ihrer Hartnäckigkeit und ihrer Weigerung, sich zu ändern, das Gericht über sich ziehen werden, wenn Gott die Welt richten wird. Nur denjenigen, die sich seinem Willen unterwerfen, wird das ewige Leben zuteil. Den anderen, die selbstsüchtig sind, der Wahrheit ungehorsam und der Ungerechtigkeit ergeben, drohen nach Römer Kapitel 2, Vers 8 nur Grimm und Zorn. Und dies für eine Ewigkeit. Liebe Geschwister, wir haben gesehen, dass Zorn und Barmherzigkeit beide Ausdruck der Heiligkeit des unveränderlichen Gottes sind. Wir haben gesehen, wie am Kreuz die Liebe Gottes mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn gegenüber der Sünde in Einklang gebracht werden konnten. Die Unveränderlichkeit Gottes ist auch eine Garantie dafür, dass er seine Verheißung gegenüber uns, die an seinem Gott glauben, nicht zurücknehmen wird. Gott wird sein Versprechen halten. Er wird seine Güte, seine Gnade nicht zurücknehmen, weil er unveränderlich ist. Und der Verfasser des Hebräerbriefes betont in Kapitel 6, die Verse 18 und 19, wie sehr uns dieses Wissen ermutigen sollte. Und er sagt, diese Hoffnung, die wir an Jesus Christus haben, ist ein sicherer und fester Anker unserer Seele. Gott sei Dank, Gott sei gepriesen dafür. Amen.